Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Heute sind wir flüssig in der Echtzeit. Es geht also um diesen ganz besonderen Aggregatzustand, der aber auch viel mehr meint. Man ist im Fluss, man hat Geld, ist also flüssig, solche Dinge. Schauen wir uns das Flüssigsein beim Essen an. Das flüssigste Essen, das dürfte die Suppe sein. Ein eigentlich nicht besonders aufregendes Gericht, um nicht zu sagen ein biederes. Aber das ist natürlich nur das Klischee. Wir haben Katharina Kühn losgeschickt, um die spannenden Seiten von Suppe zu erkunden. Hast du was gefunden?
Naja, zumindest ist ja spannend, wie viele verschiedene Rollen die Suppe einnimmt. Also sie steht natürlich das, was wir wahrscheinlich kennen, für Behaglichkeit, gerade im Winter. Viele schwören ja auf die Hühnersuppe gegen Erkältung oder verbinden damit ein Heimatgefühl, das Gefühl von Zuhause. Und dann wird es natürlich schnell politisch. Denkt man an Angela Merkel, die hat ja uns nicht aus Spaß erzählt, wie sie ihre pommersche Kartoffelsuppe macht, nämlich mit der Hand gestampft und nicht mit dem Pürierstab. Und die erzählt das natürlich, damit sie damit das Bild einer bodenständigen deutschen Frau vermitteln kann.
Ich bin ein eher fauler Typ und mache mir nie eine Suppe, weil mir es zu aufwendig ist. Aber ab und zu so eine Suppe finde ich schon ganz gut. Aber es gibt natürlich trotzdem diese Redensarten, die darauf hinweisen, dass nicht jeder Suppen mag. Also Redensarten wie die Suppe auslöffeln, das Haar in der Suppe finden, die Suppe hat er sich selbst eingebrockt oder auch die brutale Geschichte vom Suppenkasper. Nein, meine Suppe esse ich nicht.
Ja, natürlich verbindet man mit der Suppe oft ein einfaches, preisgünstiges Gericht und das ist dann eben früher gerade besonders häufig ein Zeichen von Armut gewesen. Aber die Suppe hat da auch so eine Entwicklung durchgemacht, ihr Ruf. So sieht es Daniel Kofahl, der ist Ernährungskulturwissenschaftler, also ein Soziologe, der zu Ernährung und Genuss forscht.
Wir sehen, dass im Mittelalter zum Beispiel die Suppe auch noch ganz stark so ein arme Leute-Essen war. Ja, so man hat zum Beispiel Dinge ausgekocht, die andere weggeworfen haben, hat daraus sich eine Suppe gemacht. Dann gibt es eben diese Aufwertung, dass man sagt, man hat diese Essenz da drin in der Suppe, dass man da eben den Geschmack von etwas findet heutzutage, ohne sich eben überfüllen zu müssen. Dann haben wir aber auch eben diese Industrialisierung der Suppe, dass wir eben die Suppenwürfel haben, dass wir diese Brühinkredenzien haben in der Küche, was so einen Geschmack vermittelt.
Das sagt also ein Ernährungskulturwissenschaftler zur Suppe. Aber Brühwürfel und Tütensuppen, haben die Suppe nicht erst so richtig in Verruf gebracht?
Ja, vielleicht kulinarisch. Andererseits nutzen es ja viele Leute. Und wenn wir jetzt mal so schauen, gerade die internationale Küche, die hat Suppe hier doch auch nochmal so einen Schub gegeben. Das ist wirklich Trend geworden. Das fing vielleicht mit Gazpacho und Minestrone an und mittlerweile sind Pho, also die vietnamesische Nudelsuppe und die japanische Ramensuppe ja schon richtig Trend.
Trotzdem spielt ja, abgesehen von diesen hippen Rahmenrestaurants, das doch eher selten eine Hauptrolle, die Suppe, oder? Also so eine Suppe ist doch meistens so ein Beiwerk, beziehungsweise auch eine typische Vorspeise, vielleicht auch um die Wartezeit aufs richtige Essen zu verkürzen.
Ja, das habe ich Daniel Kofahl auch gefragt, ob letztendlich eine Suppe nicht immer nur eine Nebenrolle spielt.
Ganz im Gegenteil, wenn sie als erster Eindruck bei einem guten Essen serviert wird. Der erste Eindruck ist das, was zählt. Wenn die Suppe schon nicht überzeugt, dann ist für den Rest auch schwierig.
Also man kann das vergleichen mit dem ersten Satz in einem Theaterstück. Ich bin dann aber trotzdem zur Sicherheit nochmal ins Zwei-Sterne-Restaurant Fassil in Berlin gegangen und habe da den Koch Michael Kempf nach der Bedeutung der Suppe für sein Menü gefragt.
In vielen Restaurants ist diese Suppe so ein bisschen ein Beiwerk oder ist so ein lästiges Gericht, was man so halt nebenher macht. Bei uns ist es genau andersrum im Fassil. Bei uns wird es sehr aufwendig entwickelt. Im Winter möchte ich vor allem wärmende Suppen haben, so richtiges Soulfood. Und im Sommer brauche ich was Frisches. Auch teilweise kalte Suppen machen wir da, um einfach den Gast runterzukühlen und willkommen zu heißen bei uns.
Und das wird dann auch so richtig zelebriert, erzählt Michael Kempf.
Die wird klassisch bei uns aus der Suppenschüssel vorgelegt. Wir haben so einen silbernen Schöpflöffel und dann geht das höher mit der Suppenschüssel und richtet dann die Suppe beim Gast an. Und das hat eine tolle Assoziation mit der Großmutter oder vielleicht mit der Mutter. Zum Zweiten, wenn man eine heiße Suppe aus der Suppenschüssel angießt am Tisch, dann duftet das richtig am ganzen Tisch. Und da hat man schon oft so, dass ein Gast, der eher nicht die Suppe bestellt hatte, der hat dann überrascht geguckt am Nachbartisch, was macht denn der Service mit der großen Suppenschüssel und es duftet herrlich und hat dann doch auch eine Suppe bestellt.
Außerdem richtet der Kellner dann die Suppe direkt vor dem Gast an, also packt da noch Schaum drauf oder extra Zutaten, die der Suppe noch hinzugefügt werden.
Man könnte also sagen, die Suppe wurde gentrifiziert. Sie ist auch manchmal ein Luxusprodukt. Aber was ist mit denen, die nicht so flüssig sind, also die kein Geld haben, nicht so viel Geld haben? Gerade in Berlin ist das ja ein Thema.
Ja, und gerade hier in der Stadt gab es auch eine Pionierin der Suppenküchen, Lena Morgenstern, Autorin, Frauenrechtlerin und Gründerin der Berliner Volksküchen. Bis zu 17 Suppenküchen hat sie in den 1890er Jahren aufgebaut. An das Wirken von Lena Morgenstern erinnert nun das Café im Jüdischen Museum Berlin. Einerseits, in denen dort Rezepte von ihr serviert werden, aber auch in einem historischen Spaziergang. Die Betreiberin des Cafés, Birgit Klaus, erzählt zum Beispiel, warum ihr Spitzname Suppenlina eigentlich ziemlich irreführend ist. Denn gerade Suppe wollte Lena Morgenstern nicht austeilen.
Naja, der Staat hat damals Suppen verteilt an die armen Leute und das waren Almosen. Also die Armen sollten sich irgendwo anstellen und dann kriegten sie halt so einen Napf mit Suppe und das fand sie entwürdigend. Und sie war immer der Meinung, sie brauchte Bildungsmöglichkeiten für Frauen. Das heißt, sie hat die Frauen in den Suppenküchen auch angestellt. Es gab auf der einen Seite bürgerliche Frauen, die ehrenamtlich gearbeitet haben, aber es gab halt auch in den Volksküchen Frauen, die da erwerbstätig waren.
Also es gab natürlich auch Eintöpfe, übrigens immer mit Fleisch, weil das in der Zeit als notwendig galt, um sich gesund zu ernähren. Mitunter waren die Gerichte auch mit Schweinefleisch, also da war Lena Morgenstern recht pragmatisch.
Ich habe noch nie von Lena Morgenstern gehört. Warum weiß man so wenig oder warum weiß ich so wenig, wenn sie so eine Vorreiterin war?
Ja, mir ging es dort genauso wie dir. Man könnte jetzt einerseits sagen, dass Frauen generell ja nicht so in unserem Bewusstsein historisch sind. Und Birgit Klaus schätzt, dass die Nationalsozialisten da versucht haben, sie aus den Geschichtsbüchern zu streichen und ihr Erbe so gut es geht zu verwischen. Andererseits gibt es aber auch Belege dafür, dass die Nazis dann trotzdem sehr gern Lena Morgensterns Rezept für Gulaschkanone gekocht haben für die Soldaten.
Noch mehr Infos hast du mir schon erzählt, wird es auf dem Spaziergang geben, der ist mit 35 Euro Kosten, nun allerdings auch nicht gerade für die Ärmeren der Gesellschaft gedacht, ne?
Ja, das ist Birgit Klaus auch bewusst. Vor dem Spaziergang gibt es noch einen Brunch. Aber hier geht es auch tatsächlich darum, über die Runden zu kommen.
Ich würde auch gerne Sozialpreise einführen, aber wir sind sehr Corona-geschädigt und wir sind jetzt auch gerade nicht flüssig. Und ich habe mir das ja nur ausgedacht, weil wir ja sonst literarische Veranstaltungen in geschlossenen Räumen machen. Ich wollte jetzt einfach eine Veranstaltung entwickeln, die auch unter Corona-Bedingungen passt. Und es ist gut gegen Kulturhunger und man wird auch satt.
Du hast ja auch noch für uns nachgefragt, wo es wirklich immer noch so ums Sattmachen geht, in einer echten Suppenküche. Ist die Suppe denn da dann das Hauptgericht?
Ja, ich war im Nachtcafé zum Guten Hirten der evangelischen Kirchengemeinde in Berlin-Friedenau. Die bieten normalerweise für knapp 20 und jetzt eben in Corona-Zeiten für 8 Personen ein Abendessen und einen Schlafplatz an. Und da hat mir Doris Kosave gesagt, dass es dort sehr häufig Suppe gibt.
Suppe wärmt Leib und Seele und es ist eine Zuwendung und das geht uns ja allen genauso. Wenn wir draußen aus der Kälte kommen, wollen wir was Warmes und dann hilft es uns nicht wirklich, eine Scheibe Brot zu machen. Gut für den Hunger, ja, aber etwas Warmes wärmt auch innerlich auf. Ein Teller warme Suppe hat schon immer geholfen.
Jetzt ist Suppe nicht gleich Suppe. Welche Suppe gab es denn da, als du da warst?
Ja, das war jetzt der Vorführeffekt. Als ich da war, gab es Lasagne in einer riesigen Auflaufform. Aber sonst wurde mir gesagt, wird wirklich sehr oft Suppe gekocht. Bohnensuppe, Chili con Carne, Kartoffelsuppe oder auch Käselauchsuppe sind da wohl Klassiker. Und die Köchinnen und Köche entscheiden übrigens selber, was sie zubereiten.
Aus der Nachbarschaft wird querbeet gekocht von Herrn Dr. sowieso, Herrn Architekt Z., von der gesamten Familie Meier, die mitsamt den Kindern kocht und dann das Essen herbringt. Von der Rentnerin, von Berufstätigen, die gerne ehrenamtlich etwas tun wollen, aber einfach ein Zeitproblem haben. Und Suppe, die man dann kochen kann, wann und wie man will, die passt in jedes Programm eigentlich noch rein. Man kann gerade Suppe auch schön am Vortag kochen und dann kalt am nächsten Tag bringen. Wir wärmen ja hier die Suppe auch wieder auf. Das ist also easy Ehrenamt, möchte ich sagen. Suppe kochen für Bedürftige.
Also Suppe verbindet hier nicht nur diejenigen, die sie essen, sondern bietet eben auch denjenigen eine Option, sich zu beteiligen, die es etwas knapper mit der Zeit haben.
steckt also doch viel mehr in der Suppe, als ich gedacht habe. Vielen Dank, Katharina Kühn.
Sehr gern.
Und wer Lust hat, auch einmal an dieser erwähnten kleinen Suppenküchentour auf den Spuren von Lina Morgenstern teilzunehmen, das geht wieder am 13. März 2022 oder zwei Wochen drauf im Jüdischen Museum Berlin. Anmelden kann man sich über die Webseite des Museums.